den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Als sich Ende Oktober 1918 Matrosen in Wilhelmshaven weigerten, im Rahmen eines sicher verlorenen Krieges gegen die britische Flotte und damit in den sicheren Tod auszulaufen, begann eine Entwicklung, die sich über das ganze Deutsche Reich ausweitete und in die Geschichte als Novemberrevolution einging. Um die sich ausweitende Meuterei zu unterdrücken, wurden Teile der Truppen nach Kiel verlegt, wo sich die dortigen Arbeiter und Soldaten mit ihnen solidarisierten und die rote Fahne der Revolution in der Stadt hissten. In der Nacht vom 5. auf den 6. November schwappte die Revolution auf Hamburg über. Eine Gruppe von Soldaten entwaffnete die Boote im Hafen und gewann die Besatzung für die Sache. Anschließend wurden der Elbtunnel, der Hauptbahnhof und das Gewerkschaftshaus besetzt und in einem blutigen Kampf die Kaserne eines reichstreuen Regiments in der Bundesstraße eingenommen. Der Hamburger Anzeiger vom 11. November druckte einen Artikel, gezeichnet mit dem Pseudonym Spectator, ab, in dem an die Revolutionsnächte in Hamburg erinnert wurde. Frank Riedel stützt sich für uns in die Wirren der Hamburger Revolutionstage.
Nachtstücke aus den Hamburger Revolutionstagen, vor 6 Jahren im November, von Spectator. Wildes Geschrei, johlendes Singen und gellendes Pfeifen, harte, schallende Tritte von eilenden Jagenden mit schweren Eisenzwecken beschlagenen Militärstiefeln in den schlecht beleuchteten, engen Gassen der Altstadt. Damit begann in den Straßen, da die düstere Nacht sich anschickte, einem trüben Morgenschimmer Platz zu machen, die Hamburger Revolution. Männerstimmen, rasche, heisere, grelle, rostige Stimmen, wie sie das Leben in den schlammigen Schützengräben erzeugt hatte, begrüßten sich. Weibergesang auch nicht willkommen zu dieser Zeit und von Stimmbändern ausgehend, die Dämon Alkohol zu miserablen, verstimmten und klanglosen Musikinstrumenten verdorben hatte, mischte sich in den unheimlichen Nachtlärm. Es war kein Jubel in diesen Tönen. Es klang mehr wie das angstvolle Triumphgeschrei von Sklaven, die nächtlicherweile ihre Ketten zerbrochen und sich an dem Weine eines grausamen Sklavenhalters berauscht haben. Das Gefühl einer ungewissen, aber gewiss nicht glücklichen Zukunft war offenbar der Boden, auf den das Dornengestrüpp dieses nächtlichen Treibens emporschoss. Man hatte getrunken, um zu vergessen und um nicht weiter zu sehen als bis zum nächsten dumpfen Schlaf. Es waren Flüchtlinge vor dem grässlichen, schmutzigen, bluttriefenden, nicht enden wollenden Kriege, die hier in den Straßen ihr Unwesen trieben. Nicht länger hatten sie es ertragen, im Schlamm der Unterstände und Granatlöcher zu liegen und zu verkommen. In ihren Ohren schmetterte und toste noch das scharfe, aufpeitschende und betäubende Krachen platzender Granaten. In ihrem Bewusstsein lebten noch die Befehle der Offiziere. Mancher hasste seinen Vorgesetzten wegen dieser Befehle, alle hassten und fürchteten den Krieg, vor dem sie halb von Sinnen in die Heimat entflohen waren. Nicht in die Heimat, wo man sie kannte und wo die Behörden sie als Deserteure mit Festnahme bedrohten. In große Städte und Industriezentren schlichen sie sich einzeln oder rudelweise. Hier strömten sie zusammen, und einer bestärkte den anderen in der Ansicht, dass sie den allein richtigen Weg beschritten hätten, den Krieg zu beendigen. Es war über Menschenkraft, wenigstens über die Kraft dieser Flüchtlinge gegangen, länger auszuharren. Apathisch. Und ungewiss, ob es für oder gegen diese armen, gehetzten und verstörten Menschen Partei ergreifen sollte, ließ das unruhig schlafende, von Not und Sorgen bis zum Rand gefüllte Hamburg das Treiben über sich ergehen. Die Hiobsposten waren rasch aufeinander gefolgt. Österreich zusammengebrochen, die Italiener in Triest, die Serben in Belgrad eingerückt, die deutschen Waffenstillstandsverhandlungen, das Ultimatum Eberts und Scheidemanns, das die Abdankung des Kaisers verlangte, die Thronentsagung Wilhelm II. Und der Thronverzicht des Kronprinzen, die Ausrufung der Deutschen Republik durch Scheidemann vom Balkon des Reichstages am 9. November, die furchtbaren Waffenstillstandsbedingungen, der Übergang der politischen Gewalt an die Diktatur der Arbeiter- und Soldatenräte. Damit waren die Staatsgebäude zusammengebrochen, bis auf die Grundlage, auf der jedes Reich aufgebaut werden muss. Wer Ohren hatte zu hören, vernahm in jenen Tagen das Krachen des zusammenstürzenden Gebälks. Auch Hamburg schien in einem Chaos untergehen zu wollen, und es wäre nichts als ein Trümmerhaufen übrig geblieben, wenn in dieser höchsten Not sich der Gesamtcharakter und der Lebenswille der Bevölkerung nicht stärker gezeigt hätte als alle zerstörenden Mächte. Wer immer noch von einem Dolchstoß in den Rücken der kämpfenden Heere fabelt, sollte sich die Ernährungsverhältnisse im November 1918 vergegenwärtigen. Die Kartoffelration musste am 22. November 1918 auf 5 Pfund wöchentlich herabgesetzt werden. Ein Ersatz in Mehl war nicht zu beschaffen. 60 Gramm Margarine und 40 Gramm Kochbutter sollten den Fettbedarf eines Hamburgers befriedigen. Das Kriegsversorgungsamt verwies die Bevölkerung auf den schönen Weißkohl, der sich in frischem Zustand 3 bis 4 Wochen aufbewahren lasse, wenn man ihn an den Strünken aufhänge. Es ist als eines der großen Wunder zu bezeichnen, die die Lebenskraft des deutschen Volkes zu vollbringen vermag, dass es aus der Not dieser Tage, die in den Schützengräben kaum geringer war, wieder einen Weg zum Aufstieg gefunden hat. Von Kiel aus, wo die Marinesoldaten sich der Ostseeflotte bemächtigt hatten, 5. November, griff die Umwälzung am 5. November auf Hamburg über. Nach Versammlungen im Gewerkschaftshause bewegte sich abends ein Zug von Arbeitern und Arbeiterinnen nach der Kaserne in der Bundesstraße. Das weitläufige Gebäude lag im Dunkel, nur die oberen Stockwerke waren erleuchtet. »Soldaten nach vorn, Zivilisten bleiben hinten«, hieß es in dem Zuge. Der ganze Platz vor der Kaserne war ein dunkel wogendes Menschenmeer. Ein Hauptmann tritt vor das Tor der Kaserne. »Seid ruhig, Leute, und geht nach Hause. In ein paar Tagen erledigt sich die Sache von selbst«, ruft der Hauptmann. Die Menge protestiert und johlt. Sie weicht nicht vom Platz. Ein dumpfes Murren wie ferne Meeresbrandung geht noch durch die hintersten Reihen. Aus verschiedenen Fenstern der Kaserne drohen Maschinengewehre. Als die Menge nach vorn drängt, fallen Stinkbomben aus dem Hause und es wird mit Handgranaten geworfen. Dann fallen etliche Schüsse. Es sollen einige Soldaten verwundet sein. Beim ersten Knall schon läuft die Menge auseinander. Dann kommt ein Trupp von etwa 20 Kieler Marinesoldaten, das Gewehr auf der Schulter anmarschiert. Man erwartet von ihnen einen Angriff auf die Kaserne, aber sie biegen seitwärts ab in eine dunkle Straße. Scheinbar ganz friedlich bleibt die Kaserne im Dunkel der Nacht liegen. Am nächsten Morgen ist der stellvertretende kommandierende General von Falk verschwunden. Im Auto abgefahren, unbekannt wohin. Der Soldatenrat besetzte die Kommandantur. So ging die Militärgewalt in Hamburg-Altona an den Arbeiter- und Soldatenrat über. Sie fiel ihm in den Schoß, wie eine überreife Frucht. Unter der Herrschaft des Arbeiter- und Soldatenrats glich das nächtliche Hamburg zunächst einer gänzlich toten und ausgestorbenen Stadt. Um 9 Uhr war am 7. November Polizeistunde. Als auf dem Gänsemarkt vor unserer Redaktion die großen Bogenlampen nicht erloschen, knallten sie diensteifrige Schützen herunter. Nur mit einer Ausweiskarte des Arbeiter- und Soldatenrates konnten wir unser Nachtquartier nach beendeter Arbeit aufsuchen. Keine Katze war auf den feuchten Straßen außer den Patrouillen. Jede Zivilperson, die sich von 9 bis 5 Uhr auf der Straße ohne Ausweis sehen ließ, sollte erschossen werden. Es waren einzelne Plünderungen vorgekommen und der Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat verstand keinen Spaß den Plünderern gegenüber. In keinem Vorderzimmer durfte Licht brennen. Vom Hauptbahnhof her erdröhnten von Zeit zu Zeit Kanonenschüsse, Warnungsschüsse. Wo sich ein Licht zeigte, warnte ein scharfer Knall aus dem Gewehr der Patrouille die Unvorsichtigen. In einem großen Hotel erschienen 9 Personen als Abgeordnete des Arbeiter- und Soldatenrats, um zu requirieren. Sie tranken den guten Wein des Wirts und rauchten seine Zigarren, und nachdem sie den Vorräten des Hotels tapfer zugesprochen hatten, legten sie sich in den besten Zimmern schlafen. Es war eine Gaunergesellschaft gewesen, die sich die Situation zunutze gemacht hatte. Auch in unserer Redaktion erschienen 2 schwer bewaffnete, aber offenbar todmüde Mitglieder des Arbeiter- und Soldatenrates und besetzten das Haus. Die wackeren Männer sahen ganz verstört und verhungert aus. Sie hatten 48 Stunden lang Wachdienst getan. Was sie eigentlich bewacht hatten, wussten sie allerdings nicht. Aber sie wussten die Vorzüge eines guten Roastbeefsteaks zu schätzen, das wir ihnen aus der nächsten Restauration holen ließen. Als sie gegessen hatten, legten sie jeder 5 lange und sehr gefährliche Patronen vor sich auf den Tisch, stellten die Gewehre in die Ecke und versuchten, auf einem Ledersofa und einem Stuhl zu schlafen. Nach 3 Viertelstunden wollten wir uns nach ihrem Wohlbefinden erkundigen. Sie hatten sich aber unsichtbar gemacht. Wahrscheinlich wussten sie irgendwo ein weicheres und wärmeres Bett. So etwas nannte man Besetzung der Zeitungen in jenen dunklen Novembernächten.
Eines Nachts vor über 4 Jahren ward sie geboren. Die Idee zu Auf den Tag genau. Der Revolution in der Welt der Quellen-Podcasts. Und jetzt haben wir mittlerweile MitstreiterInnen. Die Landeszentrale für politische Bildung, die Zeitstiftung Bucerius, die Habak-Lloyd-Stiftung und die Staatsbibliothek Karl von Ossietzky. Die machen alle bei dieser Revolution mit. Auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.